Ja, ich freue mich auch, bei euch mal wieder zu sein. Und es ist so, wie Miriam gesagt hat, ich bin kein Gast, gefühlt jedenfalls nicht. Immer noch sind wir Teil und ihr seid Teil von Horizonte, auch in Güstrow. Und es ist so schön, wie viel Austausch einfach auch immer ist. Wir mal hier, einige von euch immer wieder in Güstrow. Ja, das schätzen wir sehr. Ich möchte heute Morgen mit euch ein paar Gedanken teilen, die mich seit einigen Wochen bewegen. Sag mal, für mich auch mittlerweile in guter Tradition, sich immer mal wieder Gedanken über die Jahreslosung zu machen. Und für mich sehr schön, dieses Jahr ist es sehr kurz, 6 Worte. Suche Frieden und jage ihm nach. Das kann sogar ich auswendig lernen, 6 Worte kriege ich gerade noch hin. Und was ich auch schön finde, es ist endlich mal ein Thema auch für Männer. Es geht um die Jagd. Jürgen, bitte, das Waldhorn. Dankeschön. Also, ich möchte euch heute ein bisschen mit auf die Jagd nehmen. Als erstes musste ich da an einen Jäger denken. Wir machen einmal im Jahr Zeltlager auf einem kleinen Dorf und in diesem Dorf gibt es einen Jäger und der ist wirklich jeden Abend unterwegs und immer wenn wir mit unseren Kiddies das Zeltlager machen, müssen wir uns da anmelden, weil der hat schon mal geballert, während wir in der Dämmerung mit den Kindern im Wald waren. Also von dem her, besser er trifft die Wildschweine als die Kinder. Daran muss ich als allererstes denken. Ein Mann, der leidenschaftlich jagen geht. Aber man kann natürlich nicht nur Tiere jagen, man kann das schnellste Auto jagen, einen Weltrekord. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die Männer jagen. Aber ich weiß auch, dass Frauen jagen können, aber ich weiß nicht genau, was Frauen jagen. Von dem her mal ganz kurz so. Was jagen Frauen? Handtaschen, ja. Schnäppchen, ja, aber ich glaube, das ist nicht frauenspezifisch. Aber man sagt uns Deutschen ja auch nach, wir sind ein Einigvolk von Schnäppchenjägern. Also man merkt, man kann eine ganze Menge jagen. Aber wenn wir uns mal so vorstellen, was eigentlich dahinter steht, egal was wir jagen, es ist eine gewisse Einstellung. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten für alle Jäger. Ein Jäger hält Ausschau nach etwas. Er liegt auf der Lauer, er wartet manchmal geduldig, ganz lang. Er schlägt immer dann zu, wenn er meint, jetzt ist der richtige Augenblick dafür gekommen. Er fokussiert seine gesamte Aufmerksamkeit auf das, was er jagen möchte. Und Erfolg als Jäger kann man nur haben, wenn man sich konzentriert und seinen Willen genau auf dieses eine Objekt ausrichtet. Und so fordert Gott uns nun auf, suche Frieden und jage ihm nach. Wir sollen Frieden suchen, auf der Lauer liegen, manchmal geduldig warten, aber dann auch erfolgreich zuschlagen. Unsere gesamte Aufmerksamkeit soll dem Frieden gelten. Wir sollen uns nicht ablenken lassen oder Streit und Unfrieden irgendwie so hinnehmen, weil es einfach in dieser Welt dazugehört. Nein, wir sollen uns auf den Frieden fokussieren. Und das erfordert eine Entscheidung von jedem. Bin ich bereit, will ich aktiv wirklich dem Frieden nachjagen? Vielleicht ist es doch ohne große Überlegung einfach ungute Worte zu gebrauchen, Situationen anzuheizen, anstatt zu befrieden. Vielleicht ist es doch ein Fehler des anderen wahrzunehmen und dann auch zu kommunizieren, anstatt sich auf die guten Absichten, die vielleicht dahinter stehen mögen, zu konzentrieren. Die virtuelle und auch die reale Welt sind voller Hass und voller Lästerung. Und nur allzu leicht lassen wir uns da immer wieder mitreißen. Wir aber sollen Frieden suchen und ihm nachjagen. Dass das in der Bibel steht, hat seinen guten Grund. Überlegen wir einmal, wie es uns selbst geht, wenn kein Frieden in unserem Leben ist. Manche haben militärischen Unfrieden direkt erlebt. Wir alle kennen jedenfalls die Bilder, haben unsere Gedanken darüber, wie es sich anfühlen muss, in so einem Gebiet, in so einer Situation zu leben. Jeder von uns kennt Situationen, wo er mit Menschen in Unfrieden lebt oder gelebt hat. Wir alle wissen, wie sich das anfühlt, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn der Frieden gestört ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Unfrieden, erlittenes Unrecht, zerstörte Beziehungen, das raubt uns die Kraft und die Energie. Das kann manchmal wie eine ganz finstere Wolke über uns lasten. Das nimmt uns den Lebensmut und das kann bis zur Blockade führen. Und eigentlich möchte keiner von uns mit so einem Gepäck durchs Leben gehen. Und doch leben ganz viele Menschen mit der Last von zerstörten Beziehungen und erlittenem Unrecht ein ganzes Leben lang. Und ihr innerer Tank läuft so langsam aber sicher leer. Manche ziehen sich zurück, wenn es Schwierigkeiten in Beziehungen gibt. Andere ziehen an einen anderen Ort, versuchen einen Neuanfang. Aber eine wirkliche Lösung ist das alles nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg, inneren Frieden und Zufriedenheit zu bekommen. Die anstrengende Arbeit zu unternehmen, zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Eben den Frieden suchen und ihm nachjagen. Wir können das auch Vergebung nennen. Und radikale Vergebung ist ein mächtiges Instrument. Radikale Vergebung macht Menschen sprachlos. Wie konntest du dem nur vergeben? Normalerweise wollen Menschen alle Rache. Wie konntest du ihm von Herzen vergeben? Das macht Menschen erstmal sprachlos. Und wenn wir vergeben, nicht vergelten wollen, wenn wir dem Frieden wirklich nachjagen wollen, dann brauchen wir ein Herz, das von Jesu Liebe durchdrungen ist. Wir brauchen dieselbe Haltung, die Jesus am Kreuz hatte, als er seinen Mördern vergab. Jesus sagt diesen einen berühmten Satz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 10 Worte kann man auch auswendig lernen. Klar fällt es keinem von uns leicht, anderen Menschen zu vergeben. Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Aber wir müssen ja nicht den Anfang machen. Wir dürfen doch warten, bis der andere auf uns zukommt. Ihr solltet jetzt alle laut protestieren. Stimmt nämlich nicht. Was stimmt ist, wir müssen nicht den Anfang machen. Denn der Anfang ist gemacht durch Jesus am Kreuz. Er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Anfang. Er hat mir und dir vergeben. Und je mehr wir Jesus kennen, desto deutlicher wird uns bewusst, wie hoch sein Maßstab ist und wie weit wir davon entfernt sind. Wie oft wir versagen, wie oft wir schuldig werden, wie oft wirklicher Frieden so weit weg ist und wie oft der heilige Gott mir vergeben muss. Eindrücklich erzählt Jesus eine Geschichte, die von meiner Schuld handelt und die Schuld des Nächsten an mir. Wir finden diese Geschichte in Matthäus Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinem Verwalter abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte die Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau und seine Kinder und seinen gesamten Sitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn und würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte davon nichts wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Und zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückbezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Wenn wir wirklich begreifen, wie riesig und radikal Vergebung ist, die Gott uns angeboten hat, als wir noch schuldig waren, dann verändert das unser Herz. Es ist leichter, anderen zu vergeben, wenn uns bewusst ist, wie viel uns Gott vergeben hat. Und ich glaube, dass dieser Satz, suche Frieden und jage ihm nach, dann nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommt. Anderen vergeben ist nicht in meine Beliebigkeit gestellt. Anderen vergeben ist eine Weisung von Gott. Vergeben fällt wahrscheinlich keinem von uns besonders leicht. Eher im Gegenteil, vergeben ist meistens ganz schön schwer. Oder es gibt sogar Situationen, in denen uns Vergebung unmöglich vorkommt. Aber anderen zu vergeben, ist eigentlich zu unserem Besten. Denn wenn wir vergeben, wird unser Herz leichter. Unser Energietank wird wieder gefüllt. Das Leben ist lebenswerter. Wie sieht Vergeben ganz praktisch aus? Ich möchte die Schwere der Schuld, das, was uns widerfahren ist, mal in drei verschiedene Kategorien einordnen. Die erste Kategorie habe ich überschrieben mit einfach Kleinkram. Stell dir vor, du gehst einkaufen im Supermarkt, willst dich gerade in die Schlange einreihen und da kommt einer so und drängelt sich vor. Und du wirst sauer auf den. Du wirst so sauer, dass dein ganzer Tag versaut ist. Du bist so sauer und verletzt, dass du deinen Freund oder deine Freundin anrufst und dich über diesen unverschämten Zeitgenossen beschwerst. Ich glaube, wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist dein innerer Tank ganz schön leer. Willst du dich wirklich über so eine Kleinigkeit aufregen? Willst du dir wirklich deinen Tag versauen lassen? Willst du wirklich mit deinen Freunden über dieses Thema reden? Diesem Ereignis erlauben, dir wirklich Kraft und Lebensfreude zu nehmen? Willst du das wirklich? Vielleicht ist eher angebracht, folgendes Gebet zu sprechen. Vater, vergib mir, dass ich mich so leicht provozieren lasse und als Christus-Nachfolger so schnell beleidigt bin. Ich möchte mich ändern. Drei praktische Schritte dazu. Die erste Frage ist natürlich, warum reagierst du so gereizt? Und wenn du wegen so einer Kleinigkeit so gereizt reagierst, dann steckt sicher irgendetwas anderes dahinter. Das hat mit diesem Ereignis gar nichts zu tun. Und dann schau mal in dein Leben hinein und versuch eine Ursache zu finden, warum dein Tank so leer ist. Zweiter praktischer Schritt, füll dein Herz mit guten Gedanken. Verbringe viel Zeit mit Gott und seinem Wort und in der Stille und lass dich von Gott mit Liebe füllen. Weil wenn du so reagierst, merkst du genau, du brauchst mehr von Gottes Liebe in deinem Herzen. Und ein drittes, wenn du merkst, dass du dich vielleicht immer wieder über ein und dieselbe Person aufregst oder beleidigt bist und oft wegen Kleinigkeiten, dann bitte Gott, dass er dir die Sicht der Dinge zeigt. Und frag dich, ist es das wirklich wert, deswegen so oft eingeschnappt zu sein, in den Opfermodus zu fallen? Und vor allem bitte Gott und auch diese Person um Vergebung, damit dein Herz wieder leicht wird und dein Tank wieder gefüllt wird. Das war Kategorie 1, Kleinkram. Kann man eigentlich ganz schnell abhaken. Kategorie 2, Verletzungen, die wirklich wehtun. Es gibt definitiv nicht nur Kleinigkeiten in unserem Leben. Es gibt Momente, in denen wir wirklich verletzt worden sind. Zum Beispiel, du hast dich mit einem Problem, das du hast einem Freund, einer Freundin anvertraut und du merkst, 3 Tage später weiß es deine gesamte Kleingruppe, die halbe Gemeinde, obwohl dein Freund natürlich versprochen hat, nichts weiter zu erzählen. Und dann bist du definitiv zu Recht verletzt. Du hast einen berechtigten Grund, sauer zu sein. Das ist kein kleiner Stolperstein im Leben, sondern ein vertrauenswürdiger Freund hat sein Versprechen des Stillschweigens gebrochen. Du bist verletzt, vielleicht auch wütend. Du bist definitiv komplett unschuldig. Und du stellst dir die Frage nach Gerechtigkeit. So ein Vertrauensbruch muss doch bestraft werden. Diese Gedanken sind alle sehr nachvollziehbar, doch führt das Streben nach Gerechtigkeit und Bestrafung nie zu Frieden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn du dich darauf konzentrierst, Vergeltung zu bekommen, dann macht das dein Leben nicht leichter. So verständlich das alles ist, aber das ist das Prinzip des Alten Testamentes, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gerechtigkeit hat sicher ihren Platz, vor allem auch dann noch, wenn es rechtliche Konsequenzen hat oder hätte. Aber letztlich müssen wir alle mit dem fertig werden, was uns widerfahren ist. Und ich glaube, wir müssen alle lernen zu vergeben. Und vergeben ist kein leichter Prozess. Unter Umständen ist es auch nicht immer sofort möglich. Manchmal muss man warten, bis das eigene Herz auch hinterherkommt, bis man das Unrecht, das uns angetan wurde, bis wir bereit sind, es voll und ganz einzugestehen. Wir brauchen Zeit, um über Verlust zu trauern. Und doch sollte am Ende stehen, dem anderen zu vergeben. Wir können den anderen freisprechen. Wir erlassen ihm die Schuld. Und das ist gar nicht wegen dem anderen, sondern es ist wegen uns und es ist wegen Jesus. Vergebung, die zu Gottes Zeitpunkt ausgesprochen wird, ist der einzige Schlüssel zur Heilung. Und die Bibel hat ein paar Prinzipien für uns, wie wir Verletzungen, die uns zugefügt wurden, überwinden können. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Und in Matthäus 18, Vers 15, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Lesen hier, geh, mach du dich auf zu der Person, die dir Unrecht getan hat. Dann zweites, geh allein. Erzähl keiner anderen Person von dem Unrecht. Heul dich nicht bei deinem Freund oder bei deiner Freundin aus. Gib Klatsch einfach gar keinen Raum. Und schüchter auch den anderen nicht ein, indem du gleich mit 10 Personen bei ihm auftauchst. Und dann drittes, geh hin mit der Absicht, dich zu versöhnen. Versöhnung ist das Ziel. Nicht noch mehr Salz in die Wunde hineinzustreuen. Nicht hingehen, um selber besser dazustehen. Nicht hingehen, um die eigene Meinung über den anderen, die negative Meinung, zu verfestigen. Ich habe es ja schon immer gewusst, der ist halt so. Nein, sondern geh hin mit der Absicht, um Dinge zu klären, sich auch die Sicht des anderen anzuhören und nachvollziehen zu können. Und vor allem, geh hin, um die zerstörte Beziehung wiederherzustellen. Und ein viertes, geh gleich. Wie lange sollst du warten, um eine Sache in Ordnung zu bringen? Einen Tag, 10 Tage, einen Monat? Ist Versöhnung eine dringliche Angelegenheit? Ja, sie ist dringlich. Man soll keinen Gottesdienst feiern, wenn man unversöhnte Beziehungen hat. Bill Heibels schreibt in seinem Buch einfach an dieser Stelle, er hat auch so eine Predigt gehalten über Versöhnung, dass einige Leute den Gottesdienstraum verlassen hatten. Und er fing sich an zu wundern, bis es bei ihm Klick gemacht hat. Ja, die haben das sofort in die Tat umgesetzt. Die haben ihr Handy genommen und Menschen angerufen, mit denen sie unversöhnte Beziehungen hatten, um das in Ordnung zu bringen. Und dann konnten sie in Frieden und Freude den Gottesdienst weiterfeiern. Also, ich sage nur, bitteschön. Ja. Und ein fünftes, lass los. Du hast alles richtig gemacht, wenn du zu dem anderen gegangen bist. Aber es kann sein, dass der andere sich nicht versöhnen will. Er sagt, lass mich in Ruhe, ich möchte weiter wütend auf dich sein. Und dann bist du frei, du hast alles getan. In Römer 12 heißt es, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Wenn du alles getan hast, was möglich ist, dann bist du frei. Du bist versöhnt mit Gott im Reinen. Und dann beschwer auch dein Herz nicht länger, wenn die andere Person nicht will, bist du frei. Geh alleine, geh in der Absicht, dich zu versöhnen, geh jetzt und lass los. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Und ich habe das überschrieben mit traumatischen Ereignissen. Traumatische Ereignisse sind extremst schlimme Ereignisse, die das eigene Leben radikal verändern. Sowas auf den Kopf stellen und meistens einfach auch für immer. Wo blühendes Leben war, ist mit einem Schlag alles anders. Missbrauch von Kindern zum Beispiel. Oder Der eigene Sohn wird von einem alkoholisierten Autofahrer totgefahren. Du wirst von gewalttätigen Jugendlichen zusammengeschlagen und sitzt den Rest deines Lebens im Rollstuhl. Vielleicht bist du oder in deiner Familie jemand so betroffen. Vielleicht kennst du jemand, dem es so geht. Und ich glaube, jeder kann verstehen, wenn man an so einer Situation zerbricht. Und auch jeder kann verstehen, wenn man dem Schuldigen nicht vergeben möchte. Wir sagen sogar manchmal, so eine schlimme Ungerechtigkeit kann oder darf gar nicht vergeben werden. Aber stimmt das? Was definitiv Fakt ist, dass Verletzungen in dieser Kategorie zu vergeben sehr komplex und sehr schwierig ist. Und es ausschließlich durch Gottes Gnade gelingen kann. Und dass es gar nie eine einfache Lösung gibt, um irgendwie schneller an das Ziel zu kommen. Was aber auch sicher ist, wenn du vergeben willst, dann wird dir der Heilige Geist zur richtigen Zeit die Kraft geben, dem anderen vergeben zu können. Vielleicht können dir folgende Meilensteine helfen, den nächsten Schritt auf dem Weg zur Vergebung zu gehen. Ein erster Meilenstein kann sein, benenne das Erlebte. Für viele Menschen, die geliebte Menschen durch traumatische Erfahrungen verloren haben oder so einschneidende Erlebnisse hatten, ist es hilfreich, das ganze Drama, das ganze Unglück nochmal einfach schriftlich aufzuschreiben. Vielleicht auch einen Polizeibericht zu lesen. Das Geschehen einfach in seiner ganzen Tragweite versuchen zu erfassen. Manchmal gibt es Antworten auf Fragen, die man hatte, wenn man sich nochmal detailliert damit auseinandersetzt. Es hilft, das ganze Ausmaß des Verlustes, das man erlitten hat, nochmal zu erfassen und ein erster Schritt dahin zu gehen, es einfach auch annehmen zu können. Und das ist der erste wichtige Schritt Richtung Vergebung. Und ein zweiter Meilenstein ist dann den Verlust benennen. Wenn dir großes Unrecht widerfahren ist, fühlt es sich manchmal besser an, bei Meilenstein 1 stehen zu bleiben. Dann hierbei konzentriert man sich darauf, was ein anderer einem angetan hat und hat Gefühle wie Wut, Bitterkeit oder Hass. Und diese Gefühle ergeben sogar einen Sinn. Aber wenn ich bei diesen Gefühlen stehen bleibe, dann führt mich das in eine Sackgasse und mein Tank wird komplett leer laufen. Irgendwann muss ich bereit sein, Meilenstein 2 in Angriff zu nehmen. Ich muss lernen zu benennen, was ich als Folge verloren habe. Ein Beispiel: Er ist betrunken, Auto gefahren und hat unsere einzige Tochter getötet. Und den Verlust zu benennen wäre zum Beispiel dann, ich werde nie einen Enkel in den Armen halten. Oder sie hat mich betrogen. Den Verlust zu benennen wäre zum Beispiel, ich kann ihr nie mehr vertrauen. Bei Meilenstein 2 vollziehen wir eine Wende. Wir bejahen ein Gefühl, das uns verwundbar macht. Das Gefühl der Traurigkeit. Und es ist ganz wichtig auf dem Weg zur Vergebung, dass wir das Gefühl der Traurigkeit über unseren Verlust selber spüren können. Wir dürfen ganz kleine Schritte auf diesem Weg gehen. Aber der Schritt von der Benennung dessen, was passiert ist, zu dem, was wir verloren haben, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und dann kann auch Meilenstein 3 folgen. Offen sein für Vergebung. Wenn du dir selbst genug Zeit gelassen hast, um die Trauer über deinen Verlust tatsächlich zu empfinden, dann wirst du irgendwann auch bereit sein, über Vergebung nachzudenken. Du wirst dir vorstellen können, eines Tages mit Gottes Hilfe diese Person, die dir so unsägliches Leid zugefügt hat, vergeben zu können. Du wirst die Person aufsuchen können und dir deine Vergebung zusprechen. Vielleicht kannst du diese Person sogar umarmen. Wenn du dem anderen vergeben kannst, dann wird dein Leben frei werden. Dein Herz wird leicht werden. Dein Energietank wird gefüllt werden. Und wenn du ein Mensch bist, der anderen vergibt, dann wirst du zum Friedensstifter. Den Frieden suchen und ihm nachjagen. In deinem Umfeld eine Kultur des Friedens etablieren. Auch Menschen einladen, Frieden mit Gott zu schließen. Menschen einladen, miteinander Frieden zu schließen. Letztlich ist Jesus unser Friede. Frieden ist Versöhnung und ein Leben, das dieser göttlichen Versöhnung entspricht. Frieden kommt mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit und mit Güte. Im Frieden ist man zufrieden. Frieden ist im eigenen Leben präsent durch den Frieden, den Gott mir schenkt. Frieden mit mir selbst, weil ich mich selbst annehmen kann. Frieden in der Ehe, Frieden in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, Frieden bei der Arbeit, Frieden zwischen gegnerischen Gruppen, Frieden zwischen Staaten. Und Frieden ist niemals selbstverständlich, sondern immer zerbrechlich, leichter zerstört als geschaffen. Und die Jahreslosung 2019, die schickt uns eben auf die Jagd. Los, halte Ausschau. Ausschau nach dem Frieden. Lauf dem Frieden hinterher. Denn Frieden kommt nicht alleine, denn das Böse ist stark und hinterlistig. Geh auf deinen Ehepartner zu. Geh zu deinen Nachbarn mit einer Geste der Freundschaft. Jage dem Frieden nach in deiner Gemeinde. Und halte Ausschau nach Gelegenheiten, Frieden zu fördern. Suche die Gelegenheit im Straßenverkehr und auf der Arbeit. Jage dem Frieden nach in der politischen Auseinandersetzung. Und ermutige alle, die Frieden stiften, denn sie brauchen es. Amen.